So, also wie angedeutet für die nächste halbe Stunde oder so wollen wir uns ein bisschen in der Stille zuwenden, nach innen wenden, zur Ruhe kommen, aber eben aufmerksam sein, wach sein, uns gewahr sein. Das ist natürlich das Allerwichtigste, wenn wir uns mit solchen Dingen beschäftigen wie Meditation, jedenfalls in diesem Zusammenhang. Von daher also macht es euch relativ bequem. Ich sage relativ, eben nicht zu bequem, dass ihr gleich wegdöst, sondern dass ihr eure eigene Körperenergie benutzt, um euch zu halten, immer, immer wieder eigentlich das beste Medium, um uns wirklich im Hier und Jetzt einzurichten, direkt die Verbindung mit dem eigenen Körper aufzunehmen, ne? Wie ist die Beschaffenheit, das allgemeine Energiereservoir heute Abend? Wie fühlt ihr euch? Und es ist wirklich ein ganz nüchternes Anerkennen des Status quo, nicht wie wir uns fühlen möchten, was wir gerne hätten oder wie wir uns vor einer halben Stunde gefühlt haben, sondern wie es jetzt ist, wie jetzt eure zunächst einmal die körperliche Befindlichkeit ist. Fällt es euch schwer, aufrecht zu sitzen? Fällt es euch schwer, wach zu sein? Oder seid ihr natürlich auf der anderen Seite des Spektrums energiegeladen und voller Enthusiasmus? Was immer auch sei, wir erkennen an, was ist, ohne große Umschweife. Dies, was wir jetzt erleben, jeder, jede einzelne von uns, das ist unsere sogenannte persönliche Realität. In diesem Moment, während dieser Zeit, kann nicht anders sein. Aber wir uns wünschen, dass es anders sein sollte. Es ist einfach so, wie es ist, oder? Spüre den ganzen Körper hinunter bis vom Scheitelpunkt, von ganz oben bis in die Füße hinein, über eben die Sitzunterlage, je nachdem, wie ihr sitzt und im Schneidersitz sitzt, dann nehmt ihr natürlich diese, das klassische Dreieck wahr. Die Unterlage unter dem Becken, der feste Druck, auch die feineren Nuancen der Empfindungen, die wir feststellen, all dies, das hilft uns, um zunehmend präsent zu werden oder präsenter zu werden, wenn wir das eben noch nicht sind. Die Beine, wie sie auf der Unterlage aufliegen, bis hinein in die Füße, die Fußspitzen. Die Wirbelsäule, wie sie sich aufrichtet. Ganz von unten angefangen, untersten Bereich der Wirbelsäule und Steißbein. Und diese Art der Betrachtung oder des Sich-Einfühlens in die körperliche Realität, das kann man sehr langsam und sehr ausführlich machen. Es ist eine eigenständige Meditationspraxis sogar. Oder eben etwas geschwinder. Heute Abend machen wir das etwas, eben etwas geschwinder, aber nicht zu geschwind. Wir sind nicht in Eile. Wir wollen nirgendwo hin. Noch nicht einmal in dieses vielgerühmte Hier und Jetzt. Denn wir sind ja schon da, oder? Wir sind ja bereits dort. Aber was uns eben immer suggeriert, dass wir noch nicht verbunden sind, in der Unmittelbarkeit des Hier und Jetzt. Es liegt meist an unseren intervenierenden Gedanken, den Träumereien, den Fantasien, den Wunschvorstellungen und den Kommentaren natürlich. Aber wir sind immer noch beim Einrichten des Körpers. Ich sprach eben von der Wirbelsäule nach oben. Achtet auf eure Kopfhaltung. Dass der Kopf wirklich bewusst gehalten wird. Oben auf der Wirbelsäule. Der ist ja nicht, anatomisch jedenfalls gesehen, nicht festgeschraubt, sondern sitzt höchst beweglich da oben auf. Das Kinn ist nicht so weit nach vorne geneigt, nach unten geneigt. Und an unserem Scheitelpunkt haben wir das Gefühl, wie als würden wir an einem Faden leicht nach oben gezogen, quasi wie eine Marionette. Und sind oft diese kleinen Hinweise, das mutet nicht nach sehr viel an, aber die Macht des Ganzen liegt natürlich in der Art und Weise, wie wir unsere Aufmerksamkeit richten, wenn wir diese kleinen Impulse anwenden, sie also beherzigen und uns danach ausrichten, dann merken wir, dass etwas passiert, ne? Dass sich das Ganze, zunächst einmal das körperliche System, aber dann auch der Geist, danach ausrichtet. Und jetzt kommen wir also dann eben zu diesem Geist. Er besteht aus verschiedenen Elementen. Aus dem Element der Gefühle und Emotionen, der Wahrnehmung und Erinnerung. Der gesamten mentalen Aktivität, der Gedanken. Und natürlich das auch, was immer noch über die Sinne wahrnehmbar ist. Wir haben vielleicht jetzt die Augen geschlossen, die meisten von euch, gehe ich von aus. Der Sehsinn ist also zugesperrt, vorübergehend. Es sind immer noch Eindrücke über die Sinne da. Und das sind die Bereiche, mit denen wir uns gemeinhin sehr stark identifizieren im Alltagsleben, als auch auf dem Meditationskissen, inklusive natürlich der Körper noch zusätzlich. Und treten dann oft falsche, irrige Vermutungen oder Mutmaßungen. Im Sinne von, ich bin dieser Körper oder ich bin diese Gefühle. Aber in Wirklichkeit, während wir hier sitzen, sind wir nicht der Körper, wir sind auch nicht die Gefühle, sondern wir sind das, also die Instanz, die sich des Körpers oder der Gefühle gewahr ist. Wir bezeichnen das als Gewahrsein. Oder auch als Achtsamkeit. So anstatt der Gewohnheit, dem Gewohnheitsimpuls zu folgen und sich damit mit den Eindrücken zu beschäftigen, auch die Wahrnehmungen oder Erinnerungen. Wir sind nicht die Wahrnehmung und Erinnerung, sondern wir sind das, was sich der Wahrnehmung und Erinnerung gewahr ist. Das ist jetzt ganz konkret heute Abend unsere Zuflucht, unsere Orientierung. Und genauso mit den Gedanken. Wir sind nicht unsere Gedanken, sondern wir sind eher das, die Instanz, die sich der Gedanken gewahr ist. Und ebenso mit den Sinneseindrücken. Auch wenn sie noch so subtil sind, noch so fein, fast unmerklich, wir sind nicht das, wir sind nicht unsere sinnlichen Eindrücke, sondern wir sind das in uns, was sich dieser sinnlichen Eindrücke gewahr ist. Das ist also unsere Orientierung in der Meditation. Dahin richten wir uns aus. Ohne uns dabei übermäßig zu strapazieren, uns Gewalt anzutun gar. Sondern wie wir immer so schön sagen, das Gewahrsein oder diese bewusste Haltung als unsere Zuflucht zu benutzen. Zuflucht, das hört sich etwas dramatisch an, aber es ist eigentlich nur eine kleine Kehrtwendung in der Ausrichtung, eine Abwendung vom Gewohnheitsgeist, der immer nach den Eindrücken greift, sich damit beschäftigt, sie kommentiert, sie bewertet oder entwertet, sie aufbauscht oder versucht, sie loszuwerden, abzuschütteln und so weiter und so fort. Es gibt zigtausend Strategien, wie man sich mit der eigenen Erlebniswelt tagtäglich beschäftigt, auf unbewusste Art und Weise. Aber hier, heute Abend, sind wir wach, bewusst, klar, sehen vielleicht die Verlockungen, die Impulse, die Gewohnheitsimpulse. Wir spüren sie, wir sehen sie nicht nur, sondern wir spüren sie auch. Und gehen sofort in die andere Orientierung. Verbinden uns sofort mit der Instanz, die sich des ganzen Spiels der Eindrücke, der wechselnden Eindrücke gewahr sein kann. Und wie immer auch ein Hinweis für diejenigen von euch, die das vielleicht als etwas zu überfordernd empfinden. Für diejenigen empfehle ich eigentlich immer, sich ein verlässliches, stabiles Meditationsobjekt auszusuchen. Vielleicht sogar eins, worin ihr euch bereits zu Hause fühlt. Ein Sammlungsobjekt im Bereich des Körpers oder der Körperatmung. Ein Mantra. Wenn also die geistige Bewegtheit besonders wild und ausufernd ist, dann ist das eine geschickte Vorgehensweise, vorübergehend. Bis sich also unser Geist dann entsprechend gesammelt hat. Vergesst ebenfalls nicht die Grundhaltung, die positive Grundhaltung in diesem Ganzen euch selbst gegenüber. Die sollte geprägt sein von Wohlwollen. einem grundlegenden Wohlwollen, was unabhängig ist von den jeweiligen Eindrücken, die sich da jetzt gerade manifestieren. Gerade dann braucht es dieses grundlegende Wohlwollen, wenn vielleicht einige herausfordernde Eindrücke auf dem geistigen Schirm erscheinen. Ich wünsche mir grundlegend Wohl. Ich bin nicht hier, um mich zu kritisieren, um mich abzuwerten oder überhaupt zu bewerten, sondern auf möglichst wache, aufmerksame Art und Weise den Dingen ihren Lauf zu lassen. Ohne Intervention, ohne Besitznahme, ohne eben der Macht der Gewohnheit, das Spiel zu überlassen. So, wir wollen versuchen, vorsichtig diese Meditationsperiode ausklingen zu lassen. Öffnet dazu eure Augen, orientiert euch wieder in eurer physischen Umgebung. Nehmt wieder diese vielen sichtbaren Eindrücke wahr. Steigt euch ein bisschen. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. So, ich möchte ein paar Gedanken zu eurer Kontemplation anbieten. Und zwar beim Überlegen, worüber ich heute Abend spreche, bin ich auf eine kleine Geschichte gestoßen, die einer meiner ehemaligen Mönchskollegen vor Jahren auch mal aufgeschrieben hat. Der ehemalige Ajahn Akinchen, und einige von euch können sich vielleicht noch an ihn erinnern. Und zwar hatte das etwas zu tun mit einem Wandertag, den er gemacht hat. Diejenigen von euch, die mit uns vertraut sind, wissen, dass zum regelmäßigen Programm hier im Kloster ein Wandertag gehört, was höchst ungewöhnlich ist. Ich glaube, wir sind das einzige Kloster weltweit, was einen Wandertag hat. Aber wir lassen uns nicht beirren, auch wenn man uns belächelt und sagt also, na, was macht ihr denn da an so einem Wandertag? Diese kleine Geschichte, die ich kurz erzählen will, deutet darauf hin, dass man durchaus auch einen Wandertag wichtige Einsichten erleben kann. Und zwar, der hat Akinchen erzählt, wie er eben hier in den Bergen unterwegs war und dann auf einen der hier umliegenden Gipfel stieg und oben angekommen dann auf, da waren bereits Leute, auf zwei Männer traf, die bereits oben saßen und bereits ihre Butterbrote ausgepackt hatten und am Essen waren. Und er hat sich dann höflich in einiger Entfernung hingesetzt und ebenfalls angefangen, sein Lunch auszupacken. Und dann im Verlauf dieses gemeinsamen Essens sind sie dann auch ins Gespräch gekommen, haben sich gegenseitig so ein paar Kleinigkeiten, Leckereien angeboten und haben sich die umgegende Bergwelt angeschaut. Und dann haben sie festgestellt, dass sie in der Identifikation der Berge, die sie umgaben, nicht übereinstimmten. Es war sogar noch schlimmer, sie konnten selbst nicht richtig sagen, mit Sicherheit, welcher Berg denn jetzt welcher war. Und haben sich gegenseitig zusätzlich und zunehmend durcheinander gebracht und verwirrt und konnten wirklich zu keiner Einigung kommen. Und am Ende haben sich dann diese beiden Herren von Agenchino verabschiedet und haben gesagt, also ja, lassen wir es mal. Wir gehen jetzt wieder zurück in unser Tal und dort sehen die Berge genauso aus, wie sie auszusehen haben. Und Agenchino hat dann hier geschrieben, verschwörerischen Lächeln übereingestimmt und meinte, genauso ist es, ne? Wir kommen aus unserer gewohnten Umgebung heraus, von hier unten, ne, wenn man hier Kandersteg kennt, wenn man die Blümisalb sieht von hier unten und schaut sie sich an von hier vom Garten des Klosters, dann sieht die sehr anders aus, als wenn man von Bern oder Thunspiez nach Kandersteg hochfährt. Kaum eine Ähnlichkeit auszumachen. Und dieses Dilemma hatten also diese drei Herren da oben, wo es eigentlich kein Dilemma war, denn sie haben sich nicht gestritten, muss ich betonen, sondern einfach gesagt, das ist einfach so, es war schwierig, wir konnten nicht ausmachen, welcher Berg jetzt welchen Namen hatte. Aber von meinem Tal, von hier unten, da wissen wir das, wissen wir genau, welcher Berg welchen Namen hat. Und das ist ein interessanter Hinweis darauf, auf nicht nur auf das Wandern in der Bergwelt, sondern auch darauf, was so unsere Gewohnheiten angeht, unsere Ansichten und Anschauungen, ne? Passt eigentlich sehr gut in diesen Zusammenhang, denn wenn man sich die Berge anschaut aus der gewohnten Umgebung, dann weiß man genau, aha, da ist die Stoldenhorn, da ist die Wirre, da ist der Altels, da ist die Blümlichsalb und so weiter. Geht man aus dem gewohnten Umfeld heraus, ist das Ganze gar nicht mehr so sicher und völlig ungewöhnlich und ungewohnt. Und man kommt sehr schnell ins Schleudern dabei. Und ich glaube, so geschieht es vielen Menschen, nicht nur jetzt in der Bergwelt, sondern auch, wenn man es mit Anschauungen und Ansichten zu tun hat, so im normalen Leben, im gewöhnlichen, weltlichen Leben, ne? Man trifft hier ständig auf andere Menschen, die ebenfalls Ansichten und Anschauungen haben, genau wie wir selbst. Also ich habe Ansichten und Anschauungen und die meisten halte ich auch nicht hinterm Berg. Andere Menschen haben auch Anschauungen und Ansichten, die halten sie auch nicht hinterm Berg. Aber manchmal kann es dazu kommen, wenn man zu sehr zugreift, zu stark zugreift, sich vielleicht zu sehr mit der eigenen Ansicht oder eigenen Anschauung identifiziert, dass es dann problematisch wird, ne? Das ist dann sehr schnell zu einer Meinungsverschiedenheit kommen kann, bis hin zu einer Auseinandersetzung, bis hin schlimmstenfalls zu einer gegenseitigen Beschimpfung, ne? Dass man also die Sichtweise, die Anschauung der anderen Person, des anderen Menschen überhaupt nicht tolerieren möchte oder akzeptieren kann. Das ist gerade vielleicht auch heutzutage in unserer akuten gesellschaftlichen Situation ein Thema, ne? Es gibt sehr viele Ansichten zu dem Dilemma, in dem wir uns gerade befinden, gesellschaftlich. Und es gibt sehr heftige Debatten, sehr heftige Auseinandersetzungen, die darauf beruhen, dass man einfach ganz simpel ausgedrückt unterschiedliche Anschauungen, unterschiedliche Ansichten vertritt. Welche Ansicht ist die rechte oder die richtige? Welche ist die überzeugendste? Manche Menschen treten sehr überzeugend auf und sind sehr davon angetan. Meine Ansicht, sie würden es vielleicht nicht so sagen, ne? Das hört sich schon sehr nach einem riesigen Dünkel an, aber sie vertreten es so mit einer Stimmgewalt, mit einer Überzeugung, mit einer Kompromisslosigkeit, die einfach das suggeriert. Ne? Meine Ansicht, meine Anschauung ist die richtige. Und deine kann gar nicht die richtige sein, weil es ja meine ist. Ne? Absurd eigentlich, das so zu sagen, aber so kommt es manchmal herüber. Und ich möchte mich jetzt nicht über diese Anschauung, Ansichten auslassen, die jetzt gegenwärtig in unserem gesellschaftlichen Kontext herumspuken, sondern mehr darauf eingehen, was eigentlich der Buddha meinte, als er darüber sprach, dass man sich in rechter Anschauung oder rechter Sichtweise schulen sollte. Ne? Diejenigen von euch, die mit dem achtfachen Pfad vertraut sind, wissen, dass die sogenannte rechte Anschauung da vorneweg steht, an erster Stelle. Und ich denke, das ist kein Zufall. Das ist ganz bewusst so gewählt. Es gibt übrigens eine sehr schöne kleine, ein sehr schönes kleines Zitat aus einer der Lehrreden, wo der Buddha den Mönchen sagt, dem Sonnenaufgang, ihr Mönche, geht als Vorläufer und erstes Anzeichen die aufsteigende Morgenröte voran. Ebenso geht allen heilsamen Geisteszuständen als erstes Anzeichen die rechte Anschauung voraus. Also nochmal, dem Sonnenaufgang, ihr Mönche, geht als Vorläufer und erstes Anzeichen die aufsteigende Morgenröte voran. Und ebenso geht allen heilsamen Geistes- und Gemütszuständen als erstes Anzeichen die rechte Anschauung voran. Das ist eine sehr schöne, ne, vor allen Dingen passt auch sehr gut zu dem Bild der Bergwelt, die ich am Anfang entworfen habe. Dieses Bild des Sonnenaufgangs, der Morgenröte, ne, die vorher kommt. Und hier die Analogie mit der rechten Anschauung als Vorläufer von allen heilsamen Geistes- und Gemütszuständen. Und natürlich fragt man sich dann, was ist eigentlich damit gemeint mit der rechten Anschauung? Geht es darum, irgendwie richtig zu legen, recht zu haben, schlimmer gesagt sogar? Oder was ist die rechte Anschauung? Woraus besteht sie? Was führt zu, wie können wir uns darin schulen? Und gemeinhin wird davon gesprochen, dass also, wenn wir ein gutes Verständnis haben, das ist immer noch natürlich eine sehr, sagen wir mal, oberflächliche Form der rechten Ansicht, wenn wir also ein Verständnis haben, wie Ursachen und Wirkungen funktionieren in unserem Leben, wie wir also selbst mit Sprache, mit Handlungen und vor allen Dingen natürlich auch im Geist, wie wir da also im wahrsten Sinne des Wortes wirken, was wir also da von uns geben, bemerkt und unbemerkt von unserer Umgebung. Und da können wir sehr schnell feststellen, ob das jetzt von rechter Anschauung kommt oder nicht. Ein ganz deutliches Indiz ist, wenn wir wirklich feststecken in, was man als falsche Anschauung bezeichnen könnte, dann ist normalerweise ein Leidensdruck sehr schnell zu bemerken. Das ist uns sehr schnell verheddern in irgendwelchen Vorstellungen, Ideen und so weiter und Ansichten, die uns selbst Leid eintragen, ganz zu schweigen von anderen Menschen. Aber wenn ich hier im achtfachen Pfad oder in der Schulung dieses Pfades geht es darum, natürlich die rechte Anschauung oder die Anschauung, die wir haben, zu benutzen, dass wir die rechte Orientierung haben auf dem Weg zur Befreiung, zur Herzensbefreiung. Und das ist natürlich in erster Linie schon mal sehr gut, wenn wir verstehen, wie wir funktionieren in der Welt, wie wir handeln, wie wir reden, wie wir denken und so weiter, wie wir fühlen und was wir, nicht nur was wir in die Welt tragen, sondern auch was wir innerlich in unserem eigenen Geist, in unserem eigenen Herzen ständig registrieren und wahrnehmen. Und wenn wir dann eben wahrnehmen, dass sehr viel Negativität, sehr viel Ungemach, sehr viel vielleicht negative Grundhaltungen vorhanden sind, nicht unbedingt bezogen jetzt vielleicht auf die äußere Welt, sondern vor allen Dingen auch sich selbst gegenüber, dann besteht auf jeden Fall Handlungsbedarf. Und dann kommt eigentlich gleich die zweite Glied auf dem achtfachen Pfad mit auf den Plan. Die gehen sehr gut zusammen. Und das ist die rechte Orientierung oder manchmal als rechte Gesinnung bezeichnet. Und die sollte geformt sein von, sich eben in der Meditation als grundlegendes Wohlwollen bezeichnet haben, diese wohlwollende Einstellung sich selbst gegenüber, Mitgefühl ist das zweite. Und dann als dritte Komponente, um das Ganze zu komplettieren, das, was man gemeinhin als Entsagung bezeichnet. Und damit ist nicht gemeint, die Entsagung im Sinne, jetzt sagen wir mal, des klösterlichen Lebens oder so, dass man der Welt entsagt und, wie es immer so schön heißt, ins Kloster zieht, sondern dass man allen Impulsen und Eindrücken entsagt, die denen eine egoische oder egoistische Motivation unterliegt. Und das ist natürlich dann schon, die ersten beiden mögen vielleicht sehr eindrücklich sein und schnell nachvollziehbar sein, ne? Wohlwollen und Mitgefühl zu manifestieren, das ist, ich glaube, da würde niemand jetzt unbedingt Schwierigkeiten mit haben, vielleicht in der Anwendung, aber nicht im Prinzip. Aber dann jeglichen Impulsen zu entsagen, die also vom Ego-Geist, vom egoistischen Antrieben kommen, das ist dann schon eine andere Geschichte. Und da kommen wir dann natürlich direkt hinein in die geistige Schulung, in dem Bereich, wo wir also aktiv werden, in der Innenschau, wo wir auf das eigene Herz schauen, auf den eigenen Geist schauen und eben diese Spuren, diese Antriebe, diese Impulse entdecken, die eben von dem herrühren, was wir gemeinhin als Ego bezeichnen. Und das Ego ist eigentlich immer etwas und ein gutes Indiz herauszufinden, was vom Ego ist, was nicht vom Ego ist, wenn man das jetzt, sagen wir mal, auf die Gefühlsebene bringt. Wenn wir vom Ego herkommen, vom egozentrischen Geist, ist immer etwas, was unseren Geist, unser Gemüt verengt. Wir werden schmaler, wir werden enger. Und das kann man direkt im Herzen spüren, ne, wenn das passiert. Gemeinhin bezeichnen wir das durchaus auch als Leidensdruck. Ne, wenn das Herz eng wird, wenn wir dort Druck haben und sehr reaktiv sind, dann sind wir sehr schnell auch in einer Negativspirale, die sich dann ausdrücken kann in Ärger, in Wut, in Eifersucht, in Neid und so weiter, Ängste, das gesamte Spektrum an negativen Emotionen und Gefühlen. Und all diese Dinge, wenn wir daran festsitzen und nicht mehr ein- noch auswissen, nicht mehr hin- und zurück wissen und so weiter, ist ein Hinweis darauf, aha, da ist jetzt Ego-Steuerung am Werk. Und wie komme ich aus dieser Enge heraus, der Ego-Bedrängung. Was mache ich da? Welche Strategie nehme ich ein? Und manchmal ist dann auch sogar, wenn man nicht aufpasst, wenn man nicht vorsichtig ist, sogar die Meditation ein Instrument dieses Egos. Das kann sehr schnell passieren. Vor allen Dingen, wenn wir von einer Haltung des Widerstands kommen. Wenn wir nicht bewusst registrieren, was da geschieht, wir es nicht bewusst aufmerken, gewissermaßen dafür öffnen, uns damit vertraut machen, dann kommt sehr schnell eine Meditations- oder eine kontemplative Strategie hinein, die versucht, diese Dinge auszumerzen, wegzudrängen, per Willenskraft und Kontrolle und so weiter in den Griff zu kriegen und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich auch etwas, was dann noch mehr dahin führt, dass unser Herz sich noch mehr verengt. Spätestens dann sollte es eigentlich durchaus wirklich klar sein, irgendwas läuft hier falsch. Ne? Ich kann einfach meinen Willen allein oder meinen Kontrollmechanismen nicht allein hier den Raum gewähren, um in der Geistesschulung mit diesen Geistes- und Gemütsherausforderungen fertig zu werden. Es braucht also eine andere Zugangsweise, also eine Kehrtwendung sozusagen. Und da kommt es eben darauf an, dass wir dir eine Geschicklichkeit an den Tag legen, das meditative Geschick, das kontemplative Geschick, das sowohl besteht zunächst einmal aus der Art und Weise, wie wir uns mit etwas vertraut machen, was wir von unserer persönlichen Sichtweise oder Anschauung nicht tolerieren können. Wir alle haben Anschauungen und Sichtweisen über uns selbst, was für uns tolerierbar ist, was für uns nicht tolerierbar ist. Wie wir uns selbst sehen, die Selbstbilder, das sind auch Anschauungen. Und an diese Selbstbilder krallen wir uns manchmal ganz schön fest. Und dieses Festkrallen ist nicht etwas, was gemeinhin bewusst stattfindet, weil es meistens eine sehr lange Geschichte hat. Das geht sehr weit zurück in unser Leben, wo wir diese Selbstbilder geprägt haben und diese Anschauung über uns selbst gepflegt haben und so weiter. Aber im Hier und Jetzt, in der Begegnung mit dem, was unmittelbar auftritt, eben in der Geistesschule, in der Meditation, da besteht die Möglichkeit, dass wir endlich nach 20, 30, 40, 50, 60 Jahren, wer weiß, manchmal sogar mehr, einen Zugang bekommen. Dass wir endlich sehen, aha, das muss nicht so bleiben. Das sind Prägungen, das sind Gewohnheiten, das sind Anschauungen, die ich mir unbewusst angeeignet habe. Und das sind bedingte Phänomene, also sie sind bedingt aufgrund meiner Herkunft, meiner Entwicklung, den falschen Mutmaßungen, den falschen Ansichten, die ich daraufhin entwickelt habe. Das heißt also mit anderen Worten, es besteht die Möglichkeit, dass es sich ändern kann. Und das Geschick des Änderns besteht einzig und allein darin, dass wir also einen Zugang bekommen, der eben nicht von Kontrolle und Willen und Verleugnung und Unterdrückung und Wegschieben und Ausmerzen geprägt ist, sondern von einem echten Interesse, dass wir uns wirklich dafür interessieren, wenn gerade etwas Negatives da ist. Ne? Es ist nicht sehr schwierig, sich für etwas Positives zu interessieren. Und meistens verschwinden wir dann in die andere Richtung. Ne? Wir verschwinden dann in einem Zustand des Schwelgens. Das ist schön, gib mir mehr, lass es länger da bleiben und so weiter. Das gefällt mir so sehr. Das ist sehr menschlich, sehr verständlich, sehr verbreitet. Aber gerade bei den schwierigen negativen Eindrücken, da geht es dann wirklich, uns wirklich regelrecht dazu zu ermuntern, Interesse zu entwickeln, dafür da zu sein, uns damit vertraut zu machen. Was ist das? Was ist dieser Ärger genau? Ohne gleich zu sehr analytisch zu werden, ohne in die Selbstanalyse zu gehen. Ne? Manche Menschen neigen sehr dazu, sehr analytisch zu sein, sind ständig dabei, sich analytisch zu sezieren in ihrer Meditation. Aber man merkt eigentlich früher oder später sehr schnell, dass es nicht sehr weit führt, ne? Dass wir uns immer nur im Kreis drehen. Nach einer Analyse kommt die nächste und so weiter. Und es ist scheinbar ein endloses Spiel. Aber wenn wir zum Beispiel das hinzunehmen, was ich versucht habe, in der Meditation hinzuweisen, also diese Instanz des Gewahrseins wieder hinzunehmen und uns damit verbinden, nicht nur in der formellen Meditation, wenn wir die Zeit dazu finden, die Muße dazu haben und so weiter, sondern gerade auch in Situationen, die nicht unbedingt dazu einladen, mitten im Tagesgeschehen, mitten im Familienzusammenhang, mitten in einer Arbeitssituation, ist es durchaus möglich, dass wir uns mit Dingen vertraut machen können oder näher vertraut machen können, die bislang uns noch gar nicht so vertraut waren. Meistens oder sehr oft geschieht es mit einer Warum-Frage. Warum bin ich jetzt so aufgebracht? Warum bin ich jetzt so reaktiv? Warum jetzt diese Eifersucht? Ich bin doch sonst nicht so. Oft kommen diese Warum-Fragen auch an den sehr schnell auf die Oberfläche. Und wir sind oft, wenn diese Frage kommt, auch erstmal ziemlich überfragt. Wir wissen die Antwort nicht. Wir stellen vielleicht Vermutungen an. Und eben, wie gesagt, diejenigen Leute, die gerne analysieren, gehen in die Analyse, gehen zurück in ihre Entwicklungsgeschichte, in das gesamte Narrativ ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Aber auch da lassen sich schlecht verlässliche Antworten finden. Ne? Vor allen Dingen Antworten, die loslösend sind, die befreiend sind, die das Herz mehr wirklich in einen Zustand führen, wo wir sagen, ah ja, damit kann ich verweilen. Ich kann erstmal zu diesem Zustand, so wie er ist, Ja sagen. Das ist überhaupt erstmal die erste Voraussetzung, um überhaupt mit dieser rechten Anschauung und mit dieser rechten Orientierung in die rechte Richtung zu marschieren. Überhaupt bereit zu sein, sich für das zu öffnen, für das empfänglich zu machen, was unliebsam ist, was nicht tolerierbar ist, was nicht mit dem Bild, was ich so lange gehegt und gepflegt habe und so oft poliert habe und blank geputzt habe, was mit diesem blank geputzten Bild nicht übereinstimmt. Ja, wir sprechen ja sehr oft in der buddhistischen Geistesschulung von Befleckungen. Und wenn dann also diese Befleckung auf unserer blank geputzten Aura erscheinen, dann ist es nicht unbedingt ein Zeichen, dass wir in Alarm versetzt sein sollten. Nein, das ist ein Zeichen, aha, okay, da habe ich etwas, um das ich mich kümmern könnte. Dies ist ein Eindruck, den ich bisher noch nicht gesehen habe. Lass uns doch mal schauen, lass uns das doch mal näher untersuchen. Lass uns doch dieser Sache mal auf den Grund gehen. Aber auf den Grund gehen auf der Basis eines stillen Geistes, eines ruhenden Geistes. Nicht auf der Basis eines Alltagsgeistes, der immer nur denkt, ne? Der immer nur einen Gedanken, eine Assoziation dazu und so weiter in endlosen Ketten auf den Plan wirft. Sondern aus der Ruhe, aus der Stille des Geistes, und damit meine ich nicht die absolute Ruhe, wir sollten auch da nicht zu hohe Anforderungen an uns stellen, sondern aus der Stille, der Ruhe des Geistes, aus der heraus man betrachten kann. Lassen wir mal jegliches Anspruchsdenken beiseite. Ne? Was ist damit eigentlich gemeint? Welche Ruhe meinst du jetzt? Welche Stille? Welches Stadium der Jhanas, der Vertiefung, ist notwendig, sodass ich einen Blick auf meine Befleckungen bekommen kann? Einen verlässlichen Blick, einen durchdringenden Blick, nicht nur einen oberflächlichen Blick. Lassen wir mal diese Ideen, Leute. Es braucht keine besonders vertieften Bewusstseinszustände, um sich um unsere Befleckungen zu kümmern. Um zuerst einmal überhaupt zu registrieren, mit was oder mit wem wir es wirklich zu tun haben. Und dann aus diesem Blick, aus diesem durchaus auch Wohlwollen und wenn der Leidensdruck eben vorhanden ist, auch mitfühlenden Blick auf uns selbst, daraus ergibt sich eine Lösung, eine Loslösung. Die ist vielleicht erstmal temporär. Die ist vielleicht noch nicht die endgültige. Und das wäre auch wiederum eine Überforderung, wenn wir gleich erwarten, ne, wenn wir uns einmal entscheiden für einen näheren Blick auf das, was noch unausgegoren, was noch nicht blank geputzt ist. Und das uns gleich an das Ziel unserer Träume bringen kann, sondern wir gehen Schritt für Schritt. Ein Schritt nach dem nächsten, genauso wie man ne, an einem Wandertag auf einen Berggipfel gelangt und dort die gute Aussicht genießen kann. Ein Schritt nach dem anderen, wir greifen nicht vor. Wenn wir vorgreifen, kommen wir in die Bedrohung, kommen wir in unsichere Zustände. Unser Tritt wird unsicher oder hier im übertragenen Sinne auf unseren Blick auf uns selbst. Unser Blick ist nicht mehr wirklich klar und deutlich und zuversichtlich, sondern er wird von allen möglichen Eindrücken, vor allen Dingen oft auch von Vorwegnahmen auf die Zukunft, weil wir vielleicht etwas anderes im Sinn haben, uns etwas anderes wünschen als das, was gerade da ist. Oder weil wir an etwas zurückdenken, was mal war, einen wunderbaren Zustand, den wir vielleicht vor einiger Zeit mehr erlebt haben oder von dem wir gehört haben, von dem uns andere Menschen erzählt haben, was sie einmal realisiert haben oder von dem wir gelesen haben in den heiligen Büchern und in erhabenen Schriften und so weiter, was da alles Menschen möglich ist. Und diese Dinge haben natürlich ihre Bewandtnis und sollten für uns als Fingerzeige, als Hinweise verstanden werden, an denen wir uns orientieren können. Sie sollten aber nicht so etwas werden, was uns ständig unter Druck sitzt, uns ständig in Vergleichsmodus versetzt, wo wir immer wieder hinschauen und hinblicken und sehen, ah, immer noch nicht perfekt, ne? Immer noch nicht so, wie es sein sollte. Und deswegen versuche ich immer wieder gern darauf hinzuweisen, dass man diese Dinge außer Acht lässt. Wir wissen ja, in welche Richtung wir gehen, wenn wir zum Beispiel die rechte Anschauung auf dem Plan haben, wenn wir wissen, ne, wie Ursachen und Wirkungen in uns selbst funktionieren, welche Absichten und Intentionen uns normalerweise bewegen, welche wir davon umsetzen im täglichen Leben, was daraus geschieht, was das Ergebnis ist der Absichten und Motive, die wir in die Welt setzen, wenn wir das Heilsame vom Unheilsamen mehr und mehr zu unterscheiden wissen und so weiter, wenn wir sehen, was vor allen Dingen dann aufgrund dessen uns Leid beschert oder was das Visier öffnet, was den Geist öffnet, was das Herz öffnet und dazu führt, dass mehr und mehr Leichtigkeit, Offenheit, Empfänglichkeit in uns eintritt, indem wir den Dingen dann wirklich den rechten Blick gönnen, also den aufmerksamen Blick, den nicht wertenden Blick, den nicht vorschnellen Blick, der nicht vorgreift, sondern die Dinge so sieht und so erkennt, wie sie sind. Denn dieser immer wiederkehrende Refrain in der buddhistischen Lehre gibt oberflächlich betrachtet nicht viel her, oder? Aber in der Anwendung, wenn wir uns darauf besinnen, in der Anwendung, kann das eine Offenbarung sein, die Dinge so anzuerkennen und so zu sehen, wie sie sind. Denn wenn wir dieses Motto, diese Motivation, diese Intention in unser inneres Repertoire zunächst einmal aufnehmen, dann werden all die Dinge, die in unserem Bewusstsein auftreten, die nicht so sein, die nicht so sind, wie sie sein sollten, natürlich, die werden quasi gehighlightet. Sie kommen praktisch, treten stärker in unser Bewusstsein. Und das ist keine schlechte Botschaft, sondern eher, ich würde sagen, eine gute. Das bedeutet, wenn sie gehighlightet sind, können wir uns drum kümmern. Wir geben ihnen die rechte Aufmerksamkeit und schon haben sie nicht mehr, tragen sie nicht mehr dieses Potenzial des Leidensdrucks mit sich, den sie hätten, wenn sie eben unbeobachtet wären und überhaupt, wenn wir überhaupt nicht bemerken würden, was da vor sich geht. Also auf diese Art und Weise ist es möglich, mit sehr einfachen Schritten, mit sehr einfachen Orientierung, direkten Orientierung auch. Wir müssen nicht sehr komplizierte Kunstgriffe vornehmen, um uns in den Strom des Dhammas sozusagen einzublenden und auch das Gefühl zu haben, dass wir damit verbunden sind, wenn wir nicht der Illusion unterliegen, dass wir Kontrolle haben. Diese Illusion hat man sehr schnell, wenn man auf dem Meditationskissen sitzt. Aber im täglichen Leben, wo die Situationen sehr viel unvorhersagbarer sind, wo wir nicht wissen, was als nächstes eigentlich auf uns zukommt, welcher Mensch als nächstes für uns eine Herausforderung ist, welcher Mensch mit völlig konträren Ansichten und Meinungen uns gegenübertritt, mit denen wir überhaupt nicht übereinstimmen, wo wir plötzlich merken, wow, das ruft aber jetzt was ganz Starkes in mir ab. Dann können wir im Gegenteil sehr gelassen bleiben und sehen, aha, das ist ja interessant, das aktiviert mich jetzt sehr. Und aus diesem Zustand heraus, wenn ich mich sehr aktiviert fühle, werde ich nicht handeln. Ich werde vor allen Dingen nicht physisch handeln, aber ich werde auch nicht sprachlich handeln. Und ich handle erst dann, wenn ich mir dieses Phänomen völlig bewusst gemacht habe und dann der entsprechende Druck, der Impulsdruck im Herzen und auch im Geist abgeebbt ist. Und dann kann ich viel besser, bin ich viel besser ausgerüstet, um meine eigenen Anschauungen, meine eigene Meinung auch durchaus Ausdruck zu verleihen. Wir müssen nicht hinter dem Berg halten mit dem, was wir denken oder fühlen oder wie wir über allgemeine gesellschaftliche Situationen eingestellt sind. Das ist nicht damit gemeint. Aber was immer wieder problematisch ist, ist das Impulshafte, das Unmittelbare aus der reaktiven Haltung heraus agieren, mit Körper und Rede zunächst einmal. Denn das merken die anderen, das merkt unsere Umwelt und die spiegelt es uns natürlich sehr schnell zurück. Und das Dritte ist der Geist. Das merken natürlich nur wir selbst. Es gibt natürlich auch Menschen, die können den Geist von anderen lesen. Aber das soll uns nicht bekümmern. Solche Menschen trifft man nicht sehr oft, nicht sehr häufig. Und diesen Geist, der da in uns sozusagen vor sich hin brummelt manchmal, um den gilt es eben, sich besonders zu kümmern, wenn wir dann uns mit dem beschäftigen, was wir als Meditation oder Kontemplation bezeichnen. Und die sind also unser Rüstzeug, könnte man sagen, oder eines unserer Rüstzeuge. Ich habe jetzt nur ein paar Aspekte erwähnt, um uns in der Spur zu halten, gerade eben im Bereich der Ansichten und Anschauungen und der generellen Orientierung, der Grundorientierung, der Gesinnung, die sich eben, wenn wir diese Orientierung immer wieder bestärken und neu sozusagen kultivieren, Wir sprechen ja vom Herz oder Geist kultivieren und entfalten und entwickeln. Dann wird es zu einer Grundeinstellung. Dann ist diese Gesinnung die Gesinnung, von die wir vielleicht vorab sehr schnell und sehr oft feststellten, von Aversion und vielleicht auch übelwollenden, sogar bis zum grausamen Gedanken und Impulsen, wird umgeformt und transformiert in grundlegendes Wohlwollen, in grundlegendes Mitgefühl, in empathische Zuwendung unseren Mitmenschen gegenüber. Und dadurch werden auch die egoischen Impulse, das, was wir als egoistisches, egozentrisches Verhalten bezeichnen, ebenfalls unterminiert und zunächst einmal abgeschwächt, bis sie dann mit tieferem Blick und tieferem Eindringen in diese Materie mehr und mehr aus unserem Bewusstsein verschwinden. Und irgendwann stellen wir erstaunt fest, oh, das, was mir noch vor kurzem oder vor einiger Zeit große Mühe gemacht hat, wo ich sehr schnell reaktiv geworden bin, sehr impulsiv geworden bin, macht mir jetzt keine Mühe mehr. Das ist scheinbar gelöst. Ne? Und ich denke, auf diese Art und Weise können wir feststellen, dass sich das wirklich etwas gelöst ist oder verstanden ist. Anstatt ständig, während wir noch mittendrin sind, in einem Dilemma darauf zu schielen und zu warten, dass etwas endlich vorbeigeht, zu Ende ist oder sich aus unserem Herzen löst. Das machen wir sehr häufig. Ne? Wir haben immer so ein bisschen den inneren Monitor danach. Wie ist denn jetzt, ne? Wenn ich jetzt noch weiter mit dieser Technik fortfahre oder mit dieser Kontemplation fortfahre, ist es denn ist immer noch da? Der Blick auf den Monitor, während wir mittendrin sind in unserer geistigen Schulung, den braucht es nicht. Wir vertrauen einfach auf das weitere sich vertraut machen, diese Hinwendung, auf das, gerade auch auf das, was unser Herz befleckt, was herausfordernd ist, was das Herz trübt. Und dann werden wir sehen, auf der Basis der zunehmenden Weisheit und Erkenntnis, dass etwas geschieht, dass sich das Herz im Laufe der Zeit tatsächlich transformiert. Und es ist nicht vom Ego gesteuert, denn das Ego kann das Herz nicht transformieren. Alles, was das Ego kann und was das Ego will, ist festhalten, ist grapschen und greifen und so weiter. Das ist die Funktion eines Egos. Und von der haben wir uns dann mehr und mehr entfernt, bis wir letztendlich irgendwann, sah von Fug und Recht und vollem Brustton der Überzeugung sagen können, nein, das ist für mich wirklich kein Thema mehr. Es ist getan, was getan werden musste. Nichts mehr von all dem. Kein Leid mehr auf der Basis von egoischen Impulsen.